herzlich willkommen zu Ist das gesund? Der Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Dieser Podcast startete in der Corona-Pandemie als Corona-Update. Eine der bis heute meistgehörtesten Folgen ist auch Kann das Virus am Einkaufswagen hängen bleiben? Von Sonja Krause. Heute machen wir einen großen Schritt zurück zu diesen Anfängen. Hat doch die FH Joanneum im Auftrag der Kleinen Zeitung eine Studie erstellt, die sich mit der Berichterstattung eben der Kleinen Zeitung in der Pandemie beschäftigt. Der hauptverantwortliche Studienautor Gabriel Mali ist deswegen heute bei uns im Studio. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Journalismus und digitale Medien und promovierter Soziologe wird uns die Erkenntnisse präsentieren. Vor dem Mikrofon sitzt außerdem der eigentliche Host dieses Podcasts, Martina Marx. Martina war maßgeblich an der Berichterstattung in der Pandemie beteiligt. Darum wechselt sie heute die Seiten und nimmt am Expertenstuhl Platz. Die Moderation darf deswegen heute ich übernehmen. Mein Name ist Veronika Höflehner und ich bin ebenfalls Redakteurin der Kleinen Zeitung. Starten wir doch gleich in die Frage hinein. Ihr habt die Berichterstattung der Kleinen Zeitung im Zeitraum zwischen Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 bis zum Sommer 2022 analysiert. Kann man da ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen?
Ja, zuerst einmal hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz kurz ist bei so einer umfangreichen Studie vielleicht nicht ganz easy. Ja? Ich versuche mal vielleicht so Lockdown für Lockdown ein paar Grundpunkte runterzubrechen. Wenn man sich jetzt beispielsweise den ersten Lockdown anschaut, dann sieht man, dass die Berichterstattung stark geprägt war von einem Vertrauen in die Regierungsvertreter. Die Kleine Zeitung übernimmt in dem Zusammenhang vielfach so Übersetzungsleistungen, erklärt also, was die Maßnahmen für die Bevölkerung bedeuten, was dann durchaus auch so einen Servicecharakter aufweist. Ja. Man lässt da viele wissenschaftliche Experten zu Wort kommen, die aber vor allem die Regierungsmaßnahmen erklären und rechtfertigen. Ja. Da ist beispielsweise der Diskurs in Deutschland in dem gleichen Zeitraum ganz anders abgelaufen, wo eben Experten an der vordersten Front gestanden sind. Und wenn man jetzt die anschließenden Lockdowns anschaut, also Nummer 2 bis Nummer 4, die ja im Grunde genommen ein und dasselbe Lockdown waren, ja, von November 2020 bis Mai 2021 und sie eben nur durch ihre unterschiedlichen Härtegrade sozusagen unterschieden haben, das sieht man, wie auch in der Berichterstattung der Kleinen Zeitung die Widersprüche der Pandemiepolitik immer stärker hervorbrechen, ja. Wie halt auch Kritik an der Pandemiepolitik auf verschiedenen Ebenen herauskommt. Und wir haben halt im Rahmen dieser Studie verschiedene Kritikpunkte an dieser Pandemiepolitik zusammengetragen, ja, die eben diesen Diskurs mehr und mehr prägen. Ja. Wichtig zu nennen, würde ich mal sagen, ist erstens Kritik an dieser PR-Politik der Regierung, ja, die sie mehr und mehr zuspitzt. Hauptvorwurf könnte man in dem Zusammenhang sagen, ist einfach der Befund oder die Beobachtung, dass man nicht zu Ende gedachte Ankündigungen macht, um sie als Regierung, als Regierungsvertreter, vor allem als Sebastian Kurz, in Szene zu setzen. Ja. Und außerdem findet sie zweitens immer häufiger Kritik daran, dass die Regelungen insgesamt häufiger als intransparent, als unübersichtlich rüberkommen. Ja. Da versucht sie die Kleine Zeitung wieder an diesen Übersetzungsleistungen, beantwortet eben Leserinnenfragen dazu, auch wenn immer mehr Verständnis auch für die Lockdown-Müdigkeit in der Bevölkerung vorgebracht wird. Als dritten Kritikpunkt, den ich an der Stelle kurz erwähnen will, ist so der Verweis auf eine gewisse Umsetzungsschwäche im Hinblick auf die Maßnahmen zu nennen. Ja. Also es wurden da immer wieder Ankündigungen gemacht. Gleichzeitig wurde halt auch deutlich, dass die Infrastruktur, die behördlichen Ressourcen nicht ausreichen, um das zu implementieren. Ja. Das wird beispielsweise bei den groß angekündigten Massentests deutlich, die sehr stockend angelaufen sind. Später natürlich auch bei den Impfstoffen, wo es ja auch gewaltige Verzögerungen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Ankauf und der Auslieferung gegeben hat. Und viertens findet sie eben Kritik an den Maßnahmen an sich, die teilweise als zu hart und möglicherweise überzogen verstanden werden. Ja. Wobei es hier sehr häufig Interessensvertreter sind aus der Wirtschaft, beispielsweise aus der Gastro oder am Tourismus, die in der Kleinen Zeitung recht viel Raum bekommen, aber eben auch aus dem Bildungsbereich oder aus dem Gesundheitsbereich wird sehr intensiv vor negativen Auswirkungen gewarnt. Ja. Durch die Kollateralschäden, die man da irgendwie in Kauf nimmt. Wir haben die Formen der Kritik eben so als sanfte Maßnahmenkritik bezeichnet, weil sie grundsätzlich die Notwendigkeit von Maßnahmen und die Gefahren, die vor dem Virus ausgehen, nicht abstreiten, ja? Aber eben die konkrete Ausprägung und Umsetzung thematisieren und teilweise eben die Verhältnismäßigkeit hinterfragen. Trotzdem muss man da dazu erwähnen, wird da immer wieder an die Bevölkerung appelliert, sich an diese Maßnahmen zu halten. Ja? Und davon, das wird immer ganz deutlich, ist eine harte Maßnahmenkritik abzugrenzen, die eben in genau der gleichen Phase, dem zweiten, dritten, vierten Lockdown, groß hochkocht. Gemeint ist damit so eine Ablehnung aller Maßnahmen, teilweise eben auch verbunden mit einer Leugnung oder zumindest einer Verharmlosung des Virus, ja, die auf der einen Seite in so einer wachsenden Protestbewegung auf der Straße Ausdruck findet, auf der anderen Seite natürlich ja sehr prominent von der FPÖ vorgetragen wird. Da findet man auch eine Verschiebung der medialen Präsenz von Politikern, während so in der Anfangsphase vor allem Sebastian Kurz, Rudi Anschober präsent sind, wird da Herbert Kickl mehr und mehr zu einer dominierenden Person in diesem Diskurs. Aber zu so einer harten Maßnahmenkritik verhält sich die Kleine Zeitung tatsächlich durch die Bank, kann man sagen, sehr ablehnend. Ja?
Kann ich da ganz kurz einwerfen?
Bitte,
kann man da eigentlich sagen, das war der größte Vorwurf, der uns als Zeitung immer gemacht worden ist, dass wir zu wenig regierungskritisch sind? Es ist gerade aus diesem Lager gekommen. Kann man das mit Ja oder Nein beantworten?
Ich würde mal sagen, wie sehr viele komplexere Fragen kann man das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde auf der einen Seite sagen, dass die Kleine Zeitung durchaus kritisch war im Sinne dieser Punkte, die ich jetzt eben genannt habe, indem sie beispielsweise auch so die Widersprüche innerhalb der Politik, ja, so Interessenskonflikte, strategische Spielchen zwischen Koalitionspartnern, zwischen Bund und Ländern, zwischen wirtschaftlichen Interessenfraktionen schon zum Thema gemacht hat. Allerdings gleichzeitig, ohne da jetzt irgendwie in eine Frontalopposition zur Regierung zu gehen oder eine grundlegende Wissenschaftsskepsis an den Tag zu legen. Ja. Und ich denke mal, für dieses Milieu, dass da die Kleine Zeitung für ihre, keine Ahnung, Systemhörigkeit, whatever, kritisiert, war das vermutlich nicht kritisch genug sozusagen. Ja.
Es sind 20.000 Artikel, die über alle Ressorts der Kleinen Zeitung, die die Begriffe Covid und Corona enthalten und das nur für das Jahr 2020. Ich meine, da war der Wissensdurst der Menschen natürlich am allerhöchsten. Prinzipiell ist es eine ziemlich unüberschaubare Menge über diese zwei Jahre hinweg. Wie hat denn die Analyse eigentlich genau funktioniert? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, genau. Also wie du richtig gesagt hast, es war eine wilde oder irre Menge an Artikeln. Man muss halt bedenken, so im März, im April 2020 ist vermutlich in jedem Artikel in irgendeiner Form der Begriff Corona oder Covid vorgekommen. Ja? Und damit man das irgendwie wissenschaftlich analysierbar, handhabbar machen kann, muss man dann natürlich reduzieren. Ja? Wir haben aber Einschränkungen getroffen und haben uns zunächst einmal auf die Lockdowns konzentriert, weil eben genau das die Zeiträume waren, wo die Debatten hochgekocht sind, wo halt so die Widersprüche sichtbar worden sind. Ja? Und insgesamt haben wir mit bestimmten Suchbegriffen über den APA Online Manager 1400 Artikel ausgewählt, die sich halt auf die Berichterstattung zur Bundespolitik, explizit zur Bundespolitik, konzentriert haben. Ja. Die haben wir dann in einem ersten von drei Schritten frequenzanalytisch ausgewertet. Das heißt, wir haben uns angeschaut, ganz simpel, in welchem Zeitraum sie welche Begriffe häufen. Ja. In einem zweiten Schritt haben wir uns dann angeschaut, welche dieser Begriffe, die halt häufig vorkommen, häufig auch in Kombination miteinander auftreten. Ja? Und basierend darauf haben wir eben so zentrale Themenkomplexe der Berichterstattung identifiziert. Und anschließend eben in einem dritten Schritt haben wir basierend darauf versucht, den Verlauf der Berichterstattung im Hinblick eben auf diese Themenkomplexe so chronologisch zu rekonstruieren, wobei wir dann eben auch einzelne Artikel für so tiefen analytische Auswertung quasi herangezogen haben und mit Ansätzen der kritischen Diskursanalyse im Detail untersucht haben. Ja.
Martina, darf ich dich fragen, eine Pandemie ist ja für uns alle menschlich irgendwie ein Szenario gewesen, auf das man sich nicht vorbereiten kann, auch journalistisch ganz bestimmt. Kann man so ein bisschen erklären für unsere Leserinnen, Hörerinnen, wie da die Strategie war bei euch?
Ja, grundsätzlich, also wie es wirklich losgegangen war, war ich ja noch in anderer Funktion bei uns im Haus. Aber auch da hat es uns natürlich betroffen. Die Kurzarbeit ebenso zum Beispiel wie auch das Interesse einer jungen Zielgruppe im Fall von Futter über diese die ganzen Entwicklungen zu berichten. Das erste Jahr der Pandemie hat ja die Sonja Krause bestritten. Also die ist quasi ins kalte Wasser geworfen worden, weil das Arbeitspensum alleine einmal grundsätzlich von einem Tag auf den anderen exponentiell angestiegen ist, wie auch die Zahlen. Wobei, wenn man sich heute die Zahlen der ersten Welle anschaut, ist das ja fast lächerlich. Aber was sich bei uns durchgezogen hat und das, wie ich dann von der Sonja übernommen habe, was sich durchgezogen hat, war schon dieses: Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern, unseren Userinnen und Usern und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was ist gesichertes Wissen, womit können sie arbeiten und was ist es nicht. Und deswegen ist dieser Satz für mich so wichtig: Das wissen wir nicht oder das wissen wir noch nicht oder das kann man noch nicht beurteilen. Und das war schon für die Sonja und für mich immer, und ist es auch jetzt, wenn wir über andere gesundheitliche Themen berichten, das war schon ein Thema, wo wir gesagt haben, na, wir müssen unseren Leserinnen und Lesern mitteilen, was klar ist, was sicher ist und was nicht. Und ich glaube, das zieht sich durch, durch die Jahre. Und das Zweite, was wirklich wichtig war für uns, ist, natürlich hast du viele Mediziner, aber wenn es halt um ein Virus geht, dann sprichst du mit einem Virologen und nicht mit einem Zahnarzt. Und wenn es um Impfstoffe geht, hatten wir wirklich das Glück über eine Kollegin aus den Regionen, die den Kontakt hergestellt hat zum Florian Kramer. Ich meine, der Florian Kramer ist einer der führenden Impfstoffforscher weltweit. Der forscht in New York, also zu dem Zeitpunkt hat er ausschließlich in New York geforscht, ist mittlerweile auch an der MedUni Wien wieder angedockt. Ich meine, nur gut für den Forschungsstandort Österreich. Und wir hatten gute Kontakte zu Dorothee van Laar und so. Also es ist wirklich wichtig, sich anzuschauen, mit wem spricht man. Und das muss man gut auswählen und im besten Fall, wenn man den Platz hat, muss man es auch gut erklären, wieso man mit der Person spricht. Und nicht, weil sehr oft genannt wird, zum Beispiel mit dem Herrn Bakti, der schon jahrelang pensioniert war und nicht mehr auf der Höhe der Zeit war. Und auch gut erklären, wieso diese Einschätzung von diesem Wissenschaftler, von dieser Wissenschaftlerin vielleicht ein bisschen mehr Wert hat als der eines anderen.
Ja, ich würde mal sagen, was für uns definitiv überraschend war, war der Befund, dass bereits gegen Ende des ersten Lockdowns hin durchaus kritische Stimmen zu Wort gekommen sind. Ja? Also gerade wenn man irgendwie so rückblickt auf diesen ersten Lockdown, hat man ja irgendwie so die Erinnerung oder das Gefühl, dass da quasi alle einen am Strang gezogen haben. Das war im Wesentlichen vermutlich auch so. Aber du merkst, so gegen Mitte, Ende April melden sich immer mehr so Interessensvertreter zu Wort. Ja? Eben so aus unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen, irgendwelche Branchenvertreter, Vertreter der Wirtschaftskammer, wenn man nicht alles täuscht. Und natürlich zusätzlich eben auch Leute aus dem Gesundheitsbereich. Ja? Also dass da nicht alles ganz nach Plan läuft, ist bereits im ersten Lockdown irgendwie Thema. Ja?
Und jetzt auch die Frage an dich aus deiner Sicht, es wird ja so im Nachhinein gesehen, ist man ja immer viel schlauer, das ist ja leider das Problem. Einerseits die Frage, hat sich dein Blick im Nachhinein verändert auf das, was, also wie siehst du es jetzt, die Corona-Pandemie, und auch ob die Studie, das Lesen der Studie, das auch nochmal verändert hat?
Also grundsätzlich finde ich sehr gute Idee, dass wir uns das angeschaut haben. Ich meine, es ist immer schwierig, weil doch wir aus der Gesundheit viele, viele Teile unserer Berichterstattung bestritten haben. Nämlich immer ein Urteil zu fällen oder fällen zu lassen über die eigene Arbeit ist nie ganz ein gutes Gefühl. Aber in dem Fall kann ich damit schon mitgehen und finde ich das auch ganz in Ordnung, was da rauskommen ist, weil, wie du sagst, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und was wir jetzt vergessen mit all dem Wissen, das wir hatten, ist, dass wir im Anfang 2020 vor einer Situation gestanden sind, dass ganz viele Wissenschaftler auch nicht wussten, was da auf uns zukommt. Ich meine, der Florian Kramer mit seinem Wissen hat gesagt, ja, okay, er hat diese Meldung auf irgendeinem medizinischen Portal gelesen und eventuell Mensch-zu-Mensch-Übertragung und hat sich gedacht, okay, wird unlustig. Aber die Dimensionen, die das erreicht, hat auch er nicht wissen können. Aber es ist schon so, dass wir in unserer Arbeit, glaube ich, vieles gut gemacht haben. Wir haben aber einige Sachen sicher, hätten wir sicher viel besser machen können. Also was ich zum Beispiel ganz persönlich unterschätzt habe, war die Unsicherheit, dass, und ich glaube, es ist weniger Unwissen, es ist mehr Unsicherheit gegenüber der Impfung, dass wir haben sehr viel erklärt und wir haben auch extra deswegen Formate gewählt, wo man viel erklären kann, Frage-Antwort, Podcasts und so weiter, dass man diese Unsicherheit, dass die bei vielen, gerade in Bezug auf eine Impfung, so tief sitzt, dass das auch heute noch offensichtlich Wahlen beeinflussen kann. Das habe ich persönlich unterschätzt, weil für mich war immer klar, ich lasse mich impfen. Diese Zulassungsstudien sind zwar etwas schneller absolviert worden, aber sie hatten genau die gleichen Umfänge, wenn nicht noch mehr als Impfungen zuvor. Und das war eine harte Schule, durch die wir da gegangen sind, eine lange Zeit.
Und zur Studie vielleicht noch, irgendwie hat das irgendwas verändert auf deine Sichtweise von den letzten 2 Jahren?
Auf die Sichtweise jetzt weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat ein bisschen selbst schockiert, dieser Punkt. Ich glaube, du willst dann eh noch drauf kommen, dieser Punkt, wie wenig geleitartikelt wir als weibliche Teile der Redaktion haben. Wenn man die Zahlen vor sich sieht, schwarz auf weiß, dann denkt man sich, eigentlich hat man mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet und wirklich große Teile bestritten. Und dennoch ist die Meinung dann sehr männlich geprägt. Das sage ich ja auch als Mama von 2 schulpflichtigen Kindern zu der Zeit. Das schon. Und da geht es schon darum, dass wir das jetzt in Zukunft auch bei anderen Themen natürlich ändern.
Das finde ich ja ein ganz wichtiger Auftrag an unser Medienhaus, dass wir uns da bemühen, dass das in Zukunft besser wird. Wir sind kurz bei dem Thema gewesen, wie Leute etwas rezeptieren, ja, gut, wie Leute etwas wahrnehmen. Wenn sie das lesen, selbst das merken wir jedes Mal in unserer Berichterstattung, selbst wenn wir alle zu Wort kommen lassen und so, lesen die Leute das raus, was sie möchten. Mhm. Wenn man das aus so medienwissenschaftlicher Sicht, aus soziologischer Sicht sich anschaut, irgendwie, was sind da die Erkenntnisse?
Es ist jetzt nicht ganz einfach, da aus dem Stegreif zu spekulieren, weil wir ja eigentlich keine Rezeptionsstudie in dem Sinne durchgeführt haben. Was mir aber mit diesem distanzierten Blick auf das Ganze schon irgendwie ein bisschen deutlicher geworden ist, ist der Umstand, dass eben die Pandemiepolitik und natürlich auch die Kommunikation dazu im hohen Maße widersprüchlich war, könnte man sagen. Es wurde jetzt, abgesehen von der Frühphase, wo das alles noch sehr kompakt war, laufend angekündigt, nicht umgesetzt. Es wurden Regelungen nicht kontrolliert, es wurden Konzepte wieder verworfen, die mit denen Tage davor Schlagzeilen gemacht worden sind. Es wurden auch Prognosen gemacht, die nicht eingetreten sind und so weiter. Also das wird schon relativ deutlich, also jetzt nicht auf die Berichterstattung der kleinen Zeitung zwangsläufig bezogen, sondern auf die Kommunikationspolitik der Bundesregierung insgesamt. Ja. Und natürlich, das mag auf der einen Seite an der Dynamik vom Pandemiegeschehen liegen, die natürlich laufend irgendwelche Adaptionen verlangt, irgendwelche Nachjustierungen erfordert. Ja. Auf der anderen Seite, und das habe ich vorher eben auch schon erwähnt, sind da natürlich irgendwelche Interessenskonflikte, irgendwelche strategischen Spielchen, die da im Hintergrund gespielt werden. Ja? Und die sich dann auch wirklich darauf auswirken, wie dann konkret irgendwelche politischen Maßnahmen umgesetzt werden. Ja? Und dass da Widersprüche vorhanden sind, wird auch für den einfachen Bürger, für die einfache Bürgerin recht bald erkennbar. Und in Wahrheit muss sie konkret drunter leiden. Ja. Und da war eben gerade diese Fraktion von diesen harten Maßnahmenkritikern, die ich schon erwähnt habe, sehr bemüht drum, aus diesem Umstand, aus diesem Gefühl, dass da was nicht passt, Kapital zu schlagen. Ja. Sie hat da eben sehr einfache und in sich geschlossene Deutungen, Narrative vom Pandemiegeschehen, von der Pandemiepolitik in den Diskurs eingebracht und in der Zeit, das ist glaube ich ganz wesentlich, eine ganz eigene alternative Mediensphäre aufgebaut. Ja. Da muss man so an Social-Media-Kanäle denken, an Telegram-Kanäle vor allem, auch an die FPÖ-nahe Online-Medienlandschaft, die da sicher in dem Zeitraum einen Aufwind erhalten hat. Ja. Und eben die kleine Zeitung im Gegensatz dazu hat ja eben versucht, diese ganzen Komplexitäten da der Pandemiepolitik genauer zu analysieren. Durchaus kritisch, aber eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, nicht aus einer Haltung der Frontalopposition heraus. Und ich denke, eben mit so einem Zugang gerät man halt mehr oder weniger notwendigerweise in einen Konflikt mit Spektrum, das eben so eine harte Maßnahmenkritik vertritt, ja, das sie auf irgendwelche geschlossenen Erzählungen eingeschossen hat, ja, das der kleinen Zeitung dann gewissermaßen eben so eine Komplizenschaft mit den Mächtigen, mit dem System unterstellt, ja.
Das passt da wahrscheinlich sehr gut rein, weil du warst ja auch ein bisschen der Träger oder die Galionsfigur der Komplizenschaft quasi für vielleicht diesen Bereich. Magst du ein bisschen erzählen aus deiner Erfahrung? Es gab da ja Bedrohungsszenarien und alles Mögliche. Wie geht man damit um? Oder wie, was, zuerst einmal vielleicht, wie war das für dich oder wie war das für euch?
es ist ganz lustig, weil der Kollegin, die das mit mir dann federführend gemacht hat und mir, ist das ja erst, das fällt dir dann erst mit Verzögerung auf, was das eigentlich macht mit dir. Wenn du am Tag, und da muss man sagen, es hat wirklich erst angefangen mit der Diskussion, wie dann quasi die erste Runde der Impfungen schon vorbei war, weil wenn wir uns erinnern an den Frühjahr 2021, da wollten der Großteil der Leute geimpft werden. Da haben wir uns noch gestritten, wer zuerst darf. Und das hat dann erst eigentlich im Ende des Sommers, Anfang des Herbstes wirklich angefangen mit dieser Frontalopposition, wo dann nämlich auch Omikron aufkommen ist, wo dann klar war, okay, die Impfung ist in der Art und Weise nicht so wirksam gegen Infektionen, aber immer noch, und das hat sich bis heute nicht geändert, wirksam gegen schwere Verläufe und Todesfälle. Und dort hat diese, ich nenne es jetzt auch Frontalopposition gegenüber von Medien und Medienschaffenden halt extrem zugenommen. Der Chefredakteur erzählt immer wieder, wie der Verfassungsschutz bei uns im Haus war und zu ihm gesagt hat, also wir sitzen ja, ich weiß nicht, wer unser Gebäude kennt, aber wir sitzen ja in einem großen Newsroom aus Glaswänden. Also man sieht ja von außen hinein, es ist zwar im ersten Stock, aber es ist doch recht exponiert, vor allem das Büro des Chefredakteurs. Und der Verfassungsschutz sagt, bitte setzen Sie sich nicht ans Fenster, das ist zu gefährlich, bitte verwenden Sie den Hinterausgang, wenn Sie am Abend aus dem Haus gehen. So, für mich ganz persönlich, es macht was mit dir, wenn du am Tag 5, 10, 15, 20 oder mehr E-Mails bekommst, in denen du beschimpft wirst, dir unterstellt wird, dass du Geld von der Pharmalobby bekommst, dir dann, wie es um die Kinderimpfung gegangen ist, dass du Kinder am Gewissen hast, dass du persönliche Drohungen bekommst. Also das Schlimmste, und das haben wir auch zur Anzeige gebracht, das Schlimmste war, die standgerichtliche Erschießung wartet schon so auf die Art. Das nimmst du, wenn es passiert, mit am Schmäh, weil du arbeitest, du kannst damit, also, und du verarbeitest es erst viel, viel, viel später. Und bei mir ist dieser wirkliche Schock gekommen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich noch erinnern, wie die Lisa Maria Kellermeier in Oberösterreich sich das Leben genommen hat, diese Allgemeinmedizinerin. Und eine Kollegin von uns hat quasi der Chronikal darüber berichtet. Und ich habe dann mit meiner Kollegin darüber gesprochen. Und das war, also wir waren dieses gesamte Wochenende komplett neben der Spur, weil das gezeigt hat, wie dieser Hass, diese Beschimpfungen, und jetzt will ich mich nicht mit ihr vergleichen, weil ich meine, es war Ärztin, die hat Leben gerettet, ich habe, glaube ich, keine Leben gerettet. Aber was das halt mit einem macht und wie man psychologisch auch und psychisch unter Druck gesetzt werden kann durch sowas. Mir hat dann geholfen, dass ich zu gewissen Zeiten einfach, also gewisse E-Mails, es gibt einen Spam-Ordner, der Martin Mohler hat das so lustig gesagt, der Science-Buster, er hat einen Ordner, wo gewisse Sachen hin verschoben werden, der heißt Liebesbriefe. Und das hat mir schon, also er hat das ja auch dann im Rahmen der Pandemie oft auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet, wie er halt mit solchen Bepflegelungen umgeht. Und wenn man sieht, dass es anderen auch so geht, dann hilft das. Und wenn man hin und wieder, mir hat jetzt letztens ein Kollege gesagt, manche E-Mails beantwortet er einfach mit, ich danke Ihnen für Ihre E-Mail und ich danke Ihnen für Ihre Nachricht, weil, oder für dieses Argument, weil so habe ich die Welt noch nie gesehen. Und das hat schon was.
Grandios.
Wobei ich aber sagen möchte, wenn Leute sich an uns gewandt haben und wirklich eine fachliche Frage gehabt haben, haben wir uns immer bemüht, dies so gut wie möglich zu erklären oder auch andere Artikel auch von anderen Medien mitzuschicken, um zu sagen, okay, da könnten Sie nachschauen, da ist vielleicht die Information drinnen, die Sie brauchen können. Aber es war und ist eine psychische Belastung immer noch. Also E-Mails und ich werden nicht mehr die besten Freunde.
Ist es jetzt noch immer so, dass viele E-Mails kommen von, du machst ja weiterhin Berichterstattung über Covid?
Es ist viel, viel, viel weniger geworden. Wirklich, es gibt natürlich bei gewissen Themen, also gerade bei Long-Covid zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Steckenpferd geworden von mir. Wenn du dann solche Artikel dann in natürlich längeren Abständen veröffentlichst, kommt dann immer, ja, das war alles die Impfung und schämen Sie sich und Sie werden schon noch sehen, das wird alles rauskommen und so. Aber damit, also das ist dann alles nicht mehr, erstens nicht so geballt und nicht mehr so explizit.
Da bin ich ja sehr gespannt auf die Resonanz, die jetzt dieser Bericht und auch dieser Podcast vielleicht erfahren wird. Mhm. Schauen wir mal, was ich in meinem E-Mail-Ordner anfangen werde nächste Woche.
Ich hoffe nur freundlich.
Wobei da eh irgendwie der ganz der nüchtern analytische Wissenschaftler
bin. Wir stellen die E-Mail-Adresse nicht in die Shownotes.
Ja, die findet man relativ leicht, wenn man sie googelt. Das ist das Problem.
Vielleicht machen wir kurz einen Blick quasi von der Vergangenheit, der Aufarbeitung der letzten zwei Jahre auf das, was man dafür vielleicht von der Zukunft, für die Zukunft lernen kann aus dem heraus.
Gut, ich meine, es kommt natürlich darauf an, wer was lernen möchte. Also ich glaube mal, die Politik kann auf jeden Fall lernen daraus, dass widerspruchsfreie Kommunikation in Krisenzeiten sehr wichtig ist, dass man sich nicht hinter irgendwelchen in langer Sicht durchschaubaren Show- und PR-Manövern verstecken soll und vor allem auch irgendwie keine Interessenskonflikte oder Aushandlungsprozesse in der Öffentlichkeit austragen soll. Ja.
Und was kann die kleine Zeitung davon lernen?
Dass ich jetzt nicht in der Position, Ratschläge zu erteilen. Möglicherweise lässt sich das ja aus diesem Bericht ableiten. Ja. Also ich würde schon irgendwie behaupten, die kleine Zeitung hat irgendwie viel richtig gemacht. Natürlich, man merkt es halt auch immer so in der Lektüre im Nachhinein, dass die kleine Zeitung von irgendwelchen breiteren gesellschaftlichen Diskursen mit betroffen ist, da quasi mitschwimmt. Ja. Was in so einer Situation, die halt von so einer massiven Unsicherheit geprägt ist, vollkommen normal und verständlich ist. Ja. Man grundsätzlich habe ich also den Eindruck, nachdem wir vorher schon gerade über diese Impfpflichtdebatte gesprochen haben, dass die kleine Zeitung sich eigentlich sehr bemüht hat, darum Dialogangebote zu machen, ja, Aufklärungsangebote zu schaffen, niedrigschwellig. Ja. Und habe aber gleichzeitig den Eindruck, dass immer so dieses Milieu, dieses Impfskeptikerinnen-Milieu, das hat ja schon davor bestanden. Ja. Das ist ja was, es geht ja glaube ich auch aus diesen Zahlen hervor, die wir da beigelegt haben, das ich glaube, in den deutschsprachigen Ländern relativ weit verbreitet ist. Ja. Und da ist halt irgendwie die Frage, ob solche Dialogangebote diesen Zweck, den sie erfüllen wollen,
die Intention überhaupt
erfüllen können. Ja. Was gleichzeitig überhaupt jetzt nicht bedeuten soll, dass man keine Dialogangebote mehr schaffen soll.
Gleich die gleiche Frage an dich. Was kannst du, was brauchst du in Zukunft anders oder was macht ihr anders oder was kannst du lernen daraus aus dem diesen 2 Jahren?
Ja, wie gesagt, also ich habe es schon vorher ein bisschen angedeutet, also es ist diese Unsicherheiten, die mich selbst überrascht haben in Bezug auf die Impfungen zum Beispiel, also diese Unsicherheiten von Menschen, definitiv, das ist jetzt fast ein Politiker-Spreche, dumm und fast selbst, also das ist nicht meine Art, aber ernst nehmen und ganz wenig voraussetzen. Das heißt nicht wenig voraussetzen, weil ich glaube, dass Leute dumm sind. Überhaupt nicht. Aber ganz viele Leute haben ganz andere Probleme jeden Tag und die müssen sich nicht damit beschäftigen, wie eine Impfung funktioniert oder wie nicht. Oder wie, und man muss ja nicht nur über Covid reden, man kann über Keuchhusten reden oder was auch immer. Ich meine, ganz viele Eltern hatten in den letzten Jahren einfach andere Probleme, als den Überblick zu behalten, welche Auffrischungsimpfungen ihre Kinder brauchen. Und deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, wo wir auch so hohe Zahlen haben und leider auch einen Todesfall in der Steiermark vor ein paar Wochen, ist es unsere Aufgabe zu erklären, hey, da sind Lücken entstanden, das wissen wir aus den Zahlen und das können wir dagegen tun, um sie zu schließen und das ist die Folge, das wäre die Folge, was passiert, wenn wir sie nicht schließen. Und das heißt für mich in meiner Arbeit, egal ob bei einem Artikel, der in der Printzeitung erscheint oder online oder eben durch den Podcast, erklären, erklären, erklären und so verständlich und empathisch wie möglich zu sein.
Als abschließende Frage noch so aus euren Expertisen heraus, einerseits medienwissenschaftlich, soziologisch, andererseits aus Wissenschaft und Gesundheitssicht, was so bleibt von Corona und was sich quasi zudem verändert hat von 2020, vom Wissensstand bis zu jetzt?
Eine polarisierte Gesellschaft. So, na.
Also was bleibt, glaube ich, und das sind Verfehlungen dieser politischen Aufladung eines medizinischen, gesundheitlichen Themas, wird die Skepsis gegenüber von Wissenschaft und Medizin sein. Jetzt wieder, bei Impfung ist es ganz extrem. Aber wir haben das ja auch letztes Jahr gesehen, die mRNA-Impfung, diese Technologie hat den Nobelpreis bekommen. Da durfte ich dann einen Leitartikel schreiben. Und die Sache ist schon, wir stehen da vor einem massiven Problem. Wir haben einerseits Keuchhusten-Masernfälle steigen. Das ist nicht nur das Problem der Pandemie, das gab es schon vorher. Aber diese Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wird uns bleiben und es wird noch ein größeres Problem, wenn wir sehen, dass eine mRNA-Impfung gegen Krebs helfen kann und Leute das dann ablehnen. Und da muss man schon sagen, da sollten wir als Medienschaffende, aber da sollte auch die Politik sich schleunigst darum bemühen, zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Nämlich, dass Wissenschaft ein Voranirren ist. Wir haben Erkenntnisse und diese Erkenntnisse müssen überprüft werden. Und wenn sie überprüft sind und wir sehen, sie halten nicht, dann müssen wir unsere Maßnahmen, unser Verhalten anpassen. Das ist nichts Schlechtes. So funktioniert Wissenschaft. Und dass dieses Verständnis fehlt in der Gesellschaft, das ist eine große Erkenntnis aus der Pandemie, wie wir es lösen und wie wir es besser machen. Wenn ich selbst das alleine wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich ganz viel Geld. Und
den Nobelpreis.
Und den Nobelpreis. Aber ja, wir versuchen halt in unserer Berichterstattung, und dadurch, wir machen ja die Gesundheitsseiten hauptsächlich, wirklich zu erklären und zu sagen, das ist wichtig. Und das sind die Informationen, mit denen jemand gute Entscheidungen für seine Gesundheit treffen kann.
Und da schließe ich jetzt gleich ganz pessimistisch an. Weil was ich glaube, jetzt irgendwie so aus einer medienwissenschaftlichen, mediensoziologischen Perspektive heraus, ist, dass es im Zuge dieser Pandemie zu einer weiteren Separierung von Medienlandschaften kommen ist. Ja? Also die Öffentlichkeit ist, glaube ich, so fragmentiert wie nie zuvor. Leute konsumieren halt einfach ihre Medien und würden das, was die kleine Zeitung zu diesem Thema schreibt, vielleicht sogar von vornherein nicht ernst nehmen, weil Systemmedien, Systempresse, während halt in dieser alternativen Mediensphäre, die sie, glaube ich, nach wie vor sehr stark auf Telegram abspielt, eben ganz andere Sachen behauptet werden. Und da stehen dann halt irgendwie so konkurrierende Wahrheiten sozusagen einander gegenüber. Ja. Und das wird auf jeden Fall eine sehr harte Aufgabe. Auf jeden Fall eine politische Aufgabe, aber eben natürlich eine Aufgabe von Medien, von klassischen Medien, in diese, nennen wir es jetzt mal Bubbles mit diesem Schlagwort, vorzudringen, möglicherweise auch mit einer nicht bevormundenden Art und Weise und da quasi Aufklärungsarbeit zu betreiben, die eben aus Perspektive von diesen Milieus unverdächtig erscheint, ja.
Gibt es da irgendeinen Tipp für uns als kleine Zeitung, wie wir das machen können?
Yes, please.
Ja.
Natürlich ist das auch Aufgabe der Wissenschaft, muss ich jetzt noch dazu erwähnen, als Mediensoziologe. Ja. Ja, der Tipp wäre wahrscheinlich Gold wert.
Da wird ein neuer Nobelpreis noch.
Yeah.
Ne, ich denke schon, jetzt vielleicht nur so eine spontane Idee. Also gerade so diese neuen, in erster Linie so algorithmisch sortierten Medien. Da gibt es schon irgendwie auch so das Potenzial, dass man mit einem viralen Posting, mit einem viralen Reel, whatever, auf einmal in Medienräume vorstößt, in die man ansonsten nicht reinkommen würde. Ja? Also wenn etwas viral geht, dann sehen es plötzlich ganz viele Menschen, die es ansonsten nie von sich aus suchen würden. Ja? Dementsprechend glaube ich schon, bei allen berechtigten Kritikpunkten, die es jetzt an TikTok oder Instagram gibt, dass man als Medium oder eben auch als wissenschaftliches Institut oder Disziplin nicht daran vorbeikommt, eben auch genau diese Medienformate systematisch zu bespielen und sehr zu überlegen, wie können wir sowas irgendwie systematisch nutzen, um jetzt unsere Messages auch auf diese Art und Weise zu spreaden und ja, viral gehen zu lassen. Spreaden, viral gehen lassen. Ja. Sind ja sehr, sehr virologische Metaphern.
Und das haben wir wieder am Anfang.
Ja.
Exponentiell wachsen zu lassen.
Genau, exponentiell wachsen zu lassen, Multiplikatoreffekte zu erzielen.
Sehr gut. Dann sage ich herzlichen Dank an euch beide. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. An alle Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein paar Sterne dalassen und einen schönen Tag und bleibt gesund.
Ja, auch von meiner Seite. Ciao. Und bleibt gesund.
Und ich als eigentlicher Host darf sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.